Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und in der ersten Folge nach der Winterpause geht es um ein zugegebenermaßen etwas abstrakteres Thema. Ich werde mit Gerhard Nüssler, dem Head of Global Design bei der Subbrand Siemens von BSH, über das Thema Global Design sprechen. Etwas abstrakt, nicht weniger interessant, dementsprechend viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen Gerhard. Freut mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, beziehungsweise die Zeit genommen hast für die Podcast-Aufnahme. Genau, wir sprechen heute über das ganze Thema Global Design, vor allem sag ich mal Design auch aus einer Perspektive, wo man vielleicht auch mehrere Produkte oder was sich über mehrere Produkte oder Sparten auch hinwegzieht. Und denke ich, hast du das ein oder andere Wertvolle bestimmt beizutragen. Freue mich, dass du hier bist.
Ja, danke dir für die Einladung. Freue mich, dass wir uns hier heute sprechen und ein bisschen uns über Design unterhalten. Und wie du schon gesagt hast, insbesondere über das Thema Global Design, was für uns als Hausgerätemarke hier wirklich eine große Rolle spielt.
Genau, du hast es ja gerade schon kurz angeteasert, Hausgerätemarke. Willst du vielleicht alle Zuhörer mal kurz abholen, was eigentlich dein Background ist, was du machst, wo du herkommst. Ich habe dich jetzt nämlich noch nicht angekündigt. Genau. Wer bist du, was machst du, wo, vor allem wo machst du das, was du machst und ja.
Okay, ich kann mal gerne ein paar Worte zu meiner Person sagen. Ich bin jetzt seit dieses Jahr 30 Jahren hier in München als Designer tätig, komme eigentlich aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Wiesbaden, habe in Darmstadt studiert. Habe hier in der Agentur angefangen beim Alexander Neumeister, über 9 Jahre dort gearbeitet, war zwischendurch 3 Jahre selbstständig mit 2 Partnern und bin jetzt seit Mitte 2003 als Designer bei der BSH. Ich habe dort angefangen als Chefdesigner für die Marken Neff und Constructa und habe 2009 im Oktober die Leitung des Markendesigns der Marke Siemens Hausgeräte übernommen. Und das mache ich jetzt dann in der BSH als Chefdesigner seit 17 Jahren.
Okay, das ist schon eine ordentliche Zeit, ne, auf die du da zurückblicken kannst. Wie ist denn die Rolle, sag ich mal, das ganze Organisationskonstrukt werden wir wahrscheinlich nicht fassen können, aber vielleicht so grob einzuordnen. Du meintest gerade, du warst vorher schon Chefdesigner, jetzt eher auf einer globaleren Ebene. Kannst du mir, also wie ist es so von der organisatorisch her, sag ich mal jetzt ganz grob gesagt?
Ja, ganz grob.
Was ist das deine Verantwortung?
Ja, ganz grob erklärt. Die BSH ist eine Multi-Brand Company. Wir haben 14 Marken im Hause und haben für die Hauptmarken eigene Designabteilungen, also Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Wir haben eine Designabteilung, die sich um die ganzen Spezial- und Regionalmarken kümmert und wir haben auch noch eine Designabteilung, die sich nur mit den kleinen Hausgeräten beschäftigt. Also wir nennen das die Consumer Products und für die Hauptmarken haben wir eben separate Designteams und auch Designchefs.
Ah, okay, und das ist quasi jetzt in dieser Rolle bist du jetzt quasi auch angesiedelt. Okay. Heißt schon auch eine sehr globale Rolle auf diese ganze Subbrand ist Siemens jetzt quasi.
Genau, wir verantworten in der Designabteilung hier den globalen Auftritt im Produktdesign und User Interface Design für die Siemens Hausgeräte.
Ah, okay, alles klar. Okay, heißt natürlich, Global Design ist nicht nur Brand Design, habe ich gerade schon rausgehört, ist auch User Experience Design, User Interface Design. Habt ihr das, also wie kam das, dass sich da überhaupt, sag ich mal, so verschiedene Subbrands rausentwickelt haben. Ist das Design-Thema so relevant einfach bei BSH oder aus welchem Hintergrund hat man die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, jetzt grenzen wir einfach einen Bosch ganz klar von Siemens ab oder ganz klar irgendwie von Neff ab? Gab es da irgendwie so einen großen Punkt, weshalb man es gemacht hat?
Das ist eigentlich schon in der Gründung der BSH hinterlegt. Die BSH hat sich ursprünglich gegründet aus den beiden Marken Bosch und Siemens Hausgeräte. Die haben sehr früh erkannt, dass es Sinn macht, hier ein Joint Venture zu bilden und sich gemeinsam mit dem Thema Hausgeräte zu beschäftigen. Und über die Zeit sind dann dort mehrere Marken dazu gekauft worden. Konstrukta ist irgendwann dazugekommen, Neff ist irgendwann dazugekommen, gar genau regionale Marken in Spanien, Türkei, Griechenland, die man hier nicht alle so gut kennt, also wie Pizzos Balai und Profilo beispielsweise. Und so ist das Multi-Brand Company, so ist die gewachsen über die Jahre. Und die Ausrichtung der Marken mit einem spezifischen, markenspezifischen Design ist von Anfang an so hinterlegt gewesen. Seit ein paar Jahren jetzt ist die BSH ein reines Bosch-Unternehmen. Siemens hat seine Anteile verkauft. Das hat aber nichts daran geändert, wie die Marken im Markt agieren.
Okay, das heißt, es hat sich eigentlich auch das Design-Thema so ein bisschen aus der, wie soll ich sagen, nicht Marktsituation, aber eigentlich, sag ich mal, auch aus der Angebotssituation entwickelt, weil man auch einfach mit einer Brand Neff anders eine andere Zielgruppe ansprechen möchte als mit einer Brand Siemens quasi.
Das ist das Wesen eines Mehrmarkenkonzerns, dass man eben über die verschiedenen Marken eine sehr breite Marktdurchdringung darstellen kann, weil man sehr verschiedene Zielgruppen aus dem Konzern heraus mit den verschiedenen Marken sehr gezielt ansprechen kann. Und wir kennen natürlich hier in unseren Marken unsere Zielgruppen sehr genau. Wir haben die vor Jahren sehr genau beschrieben. Wir schauen uns das auch regelmäßig an, gerade im Moment auch wieder schauen wir uns das an, ob diese Zielgruppen, so wie wir sie vor ein paar Jahren beschrieben haben, noch existieren, wie sich die Zielgruppe möglicherweise verändert hat. Und auf der Basis arbeiten wir als Designer, aber eben auch in der Kommunikation. Du hast das Thema UX angesprochen. UX ist ja mehr als User Interface Design. Das ist ja auch das ganze Thema Touchpoints der Kunden mit der Marke, ob das am POS ist, ob das auf Messen ist, ob das in Anzeigen, Veröffentlichungen ist. Also das ist ja ein sehr breit gefächertes Thema, wobei wir als Designer ja uns vorwiegend um das Produktdesign und das User Interface Design kümmern, aber natürlich mit den anderen Fakultäten, also Kommunikation und UX, im engen Austausch sind und da auch mit rein arbeiten.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr, sehr eng, auch eine sehr schnittstellenfokussierte fokussierte Abteilung einfach ist, ne? Weil man es hört ja nicht irgendwie an einem bestimmten Punkt auf. Auf der einen Seite, der eine googelt, dann hat man irgendwie einen Flyer davon in der Hand. Wenn man das Produkt dann irgendwie besitzt, muss irgendwie alles zusammenpassen. Quasi ein Nutzererlebnis irgendwie bieten. Welche Frage ich auch super interessant finde, es gibt ja viele Unternehmen, die vielleicht auch verschiedene Produkte haben, mit den verschiedenen Produkten verschiedene Zielgruppen ansprechen, die das Ganze aber nicht unter einer eigenen Subbrand haben, also die das dann trotzdem alles unter einer Marke vertreiben. Hast du da eine Erklärung dafür oder denkst du, dass das, ab welchem Punkt macht es Sinn für jede eigene Zielgruppe, die man hat, sofort irgendwie eine eigene Brand aufzumachen?
Ich hatte es vorhin beschrieben, die BSH ist ein Unternehmen, was sich geschlossen hat als Joint Venture aus zwei Hausgerätemarken, nämlich der Bosch-Hausgeräte und Siemens-Hausgeräte. Von daher war diese Trennung in verschiedenen Marken von vornherein angelegt und der Gedanke nie als BSH Hausgeräte anzubieten. Das heißt, die Marke BSH Hausgeräte tritt in der Produktwelt gar nicht auf, sondern BSH ist die Holding, ist der Konzernüberbau. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Automotive-Sektor, ich nehme jetzt mal Volkswagen, was immer ein ganz gutes Beispiel ist dafür. Dort haben wir den Spezialfall, dass Volkswagen als übergreifende Konzernmarke da ist, aber eben auch als einzelne Fahrzeugmarke mit den Volkswagen-Produkten. Und das gibt es auch in anderen Konstellationen, das gibt es auch im Hausgerätebereich bei anderen Mitbewerbern. Bei der BSH ist es eben so, auch wenn BSH jetzt heute eine hundertprozentige Bosch-Tochter ist, heißt der Konzern weiterhin BSH und tritt mit den einzelnen Marken auf.
Ja, okay, ja, stimmt. Ist ein guter Punkt, aber denkst du, dass es immer, also dass es immer so Sinn macht? Oder ich meine, es hat sich natürlich von der Natur aus so ergeben, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, es ist ja dann trotzdem auch jetzt zum Beispiel als könnte ich mir vorstellen, da kannst du vielleicht bessere Insights liefern, dass man natürlich dann zum Beispiel auch als Arbeitnehmer oder Designer sich natürlich dann viel mehr mit der eigenen Subbrand in Anführungsstrichen natürlich irgendwo auch identifiziert als mit dem mit dem gesamten Konzern, unter dem das Ganze angesiedelt ist, ne? Der ja eigentlich nur ein Name für alle verschiedenen Marken ist.
Ich glaube, das macht eigentlich keinen Unterschied, wenn die Organisation des Unternehmens so wäre, dass sie als BSH Hausgeräte vertreibt, dann hätten wir sehr wahrscheinlich eine Designabteilung, die dann BSH-Design macht. Dann würden wir mit den anderen Marken nicht sichtbar werden. Und in dem Moment, wo wir und wo der Konzern diese Entscheidung getroffen hat, dass man mit verschiedenen Marken im Markt sichtbar sein will, unter dem eben auch unter dem Aspekt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eben eine größere Marktdurchdringung erreicht, indem man verschiedene Zielgruppen ansprechen kann, was mit einer Marke immer etwas schwieriger ist. Das würde bedeuten, und da kommen wir jetzt in das Design-Thema, es würde möglicherweise bedeuten, dass man für eine, wenn wir jetzt mit dem Markennamen BSH im Markt wären, dass wir sehr unterschiedliche Designs unter derselben Marke machen müssten, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Das würde aber wahrscheinlich den ein oder anderen Konsumenten etwas verunsichern, wenn er hier heute ein Produkt sieht, ein Hausgerät, was sehr streng geometrisch geradlinig gestaltet ist und dann in den nächsten Markt geht und dann sieht er ein ähnliches Produkt, was unter der gleichen Markenname verkauft wird, was aber ein sehr organisches Design aufweist. Das ist wahrscheinlich für den Konsumenten nicht so richtig gut nachvollziehbar.
Ja, das ist genau der Punkt, worauf ich vorhin auch hinaus wollte, weil es gibt ja zum Beispiel auch viele, und natürlich Unternehmen, die das Ganze vielleicht auch unter ihrem Unternehmensnamen oder Dachnamen verkaufen oder Produkte anbieten und dann aber beispielsweise sich in ihren Zielgruppen vielleicht in einzelnen Produktlinien nur unterscheiden oder dann mit verschiedenen Produktlinien verschiedene Zielgruppen ansprechen, was aber vielleicht trotzdem in einer in derselben Designabteilung am Ende des Tages entsteht. Hältst du es für problematischer oder sinnvoller oder kommt es immer drauf an?
Aus meiner Sicht ist die Ausrichtung, hier mit verschiedenen Marken zu arbeiten, für den Konsumenten auf jeden Fall transparenter und besser nachvollziehbar. Und Menschen kaufen Marken. Das weißt du aus vielen anderen Bereichen auch. Also ob das jetzt ein Möbel oder ein Auto ist, ob das ein HiFi-Gerät oder ein Fotoapparat ist. Wenn es zu der Frage kommt, sich so etwas anzuschaffen, dann fängst du sofort erstmal auch an, in Marken zu denken. Und wenn ich jetzt mit einer Marke hier sehr viele verschiedene Designs anbiete, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen, mache ich es dem Konsumenten nicht wirklich leichter.
Ja, da muss ich immer, ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ich muss immer daran denken, dass ich wahrscheinlich, bis ich 15 war, nicht wusste, dass Audi zum VW-Konzern gehört. Sondern es war halt die Automarke
Ja,
einfach.
spielt auch gar keine
Und
Rolle.
man, genau, weil es ja für den Markenauftritt oder für das, was die Marke kommunizieren will, irrelevant ist.
Wer dahinter steht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist ja bei uns auch tatsächlich so, dass es sehr viele Konsumenten gibt, die von der Existenz des Unternehmens BSH gar nicht so viel wissen, sondern die Einzelnen oder die einzelne Marke kennen, die in ihrem Mindset eine Rolle spielt.
Ja, es ist eigentlich, wenn man so ausdrückt, irgendwo ganz klar, ne? Klar, ja, jeder hat vielleicht sein Hauskredit zu Hause stehen, aber natürlich von Siemens, von Neff, aber nicht mit dem Hintergedanken, okay, es kommt von irgendeinem Konzern, der dahinter steht,
Genau.
weil der ja natürlich für den Consumer nicht interessant ist.
Genau, das spielt für den Konsumenten gar keine Rolle. Sondern was hier die Rolle spielt, und da kommen wir wieder zu dem Thema Zielgruppen, unsere Zielgruppe hier für Siemens Hausgeräte, das sind Menschen, die sind sehr technikaffin, die sind sehr designaffin, die sind durchaus preisbereit. Also die sind auch bereit, ein bisschen was auszugeben für so ein Produkt und unterscheiden sich dadurch, ich sag mal, von anderen Hausgerätemarken, wo Leute vielleicht sind, die nicht jetzt jeden Technik Schnickschnack brauchen, sondern eher Basic-Funktionen suchen, weil sie sagen, nee, nee, Automatikprogramme brauche ich nicht, weil ich weiß ja, wie Kochen geht. Und ich brauche auch keine 20 Waschprogramme, weil ich brauche ja nur vier und haben eine ganz andere Intention und Ausrichtung, wenn es zur Auswahl von Hausgeräten kommt. Und das bilden wir natürlich im Produktdesign und in der Auslegung unserer Produkte auch ab.
Wie ist es dann vom Prozess her? Also es ergründet sich ja alles irgendwo aus der Zielgruppe. Wie ist es da vom Prozess her? Weil, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ihr guckt euch regelmäßig die Zielgruppen auch an. Wahrscheinlich sind wir noch auf Kurs, was müssen wir anpassen, etc. Macht es jede Subbrand für sich? Wie kann man sich vorstellen, sitzen dann alle Designchefs irgendwie an einem Tisch und sagen, okay, bei uns hat sich jetzt so und so verändert oder wir müssen jetzt so und so rangehen? Oder wie kann man sich das, sag ich mal, so vom Prozess her vorstellen? Oder kommt das Feedback vielleicht auch direkt aus der Marke selbst, wo man sagt, okay, irgendwie passt nicht mehr so, in diese Richtung müssen wir es anpassen? Wie geht ihr daran an dieses ganze Thema?
Also wir sind ja organisiert in den verschiedenen globalen Markenteams. Und in diesen globalen Markenteams haben wir eine Abteilung für die Produktkategorie, für die Kommunikation, für UX-Themen, Messe-Themen und solche Sachen und eben auch das Design. Und mit dieser globalen Markenorganisation gehen wir in Research und schauen uns die für uns relevanten Märkte an. Also bei Siemens ist das jetzt mal vor allem Europa und China. Und schauen uns an, wie die Konsumenten dort aufgestellt sind und wie unsere Kunden unsere Marke sehen heute. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal, auch schon gemacht und stellen heute natürlich auch Veränderungen fest. Auch durch die Altersstrukturen in den Regionen. Und das tut jede Marke für sich. Und das legen wir dann natürlich nebeneinander und schauen uns das an ob das ein stimmiges Bild abgibt, ob wir sehen, dass wir da den Gesamtmarkt möglichst gut abgebildet haben und aber auch, dass wir erkennen können, dass wir eine gute Differenzierung daraus auch ableiten können. Denn es macht wenig Sinn, wenn zwei von unseren Marken jetzt sich auf die sehr ähnliche Zielgruppen versuchen zu konzentrieren, dann erreichen wir die Schlagkraft, die wir als Konzern erreichen wollen, eine breite Marktdurchdringung zu erzielen, natürlich eher nicht.
Klar, dass am Ende auch irgendwo der Kreis rund ist, ne, wenn man alle Puzzleteile zusammenlegt.
Es sollen viele Tortenstücke entstehen und
Genau.
wenn wir es schaffen, dann kriegen wir den kompletten Kuchen und wenn nicht, dann fehlt halt irgendwo ein Stück.
Genau. Das ist es hört sich aber auch nach einer wahnsinnig, wenn man es jetzt so einfach, sag ich mal, unaufgeschlüsselt hört, hört sich das natürlich nach einer Riesenaufgabe an, ne? Ich meine, du hast den Überblick, wenn wir jetzt einfach mal so dieses Szenario hernehmen. Ihr habt jetzt beispielsweise eure Zielgruppe angeguckt und stellt fest, okay, wir müssen irgendwie eine Anpassung annehmen. Wir repräsentieren nicht mehr ganz das, was sich vielleicht die Zielgruppe vorstellt, oder müssen irgendwie gucken, dass wir da wieder attraktiv werden für Zielgruppe XY. Es sind ja so viele Komponenten. Es geht ja übers Branding, wie du schon gesagt hast, bis hin zum Messebereich, bis hin zum Kommunikationsbereich, User Interfaces, die komplette User Experience. Wie trägt man das dann in die einzelnen Teams? Also, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann irgendwie ein großes Meeting, was heißt, okay, das und das möchten wir gern ändern? Jetzt müssen alle auf einmal irgendwie umstellen, oder erfolgt das Schritt für Schritt, oder was ist da so der Weg, das dann auch in die einzelnen Teams und schlussendlich auch in die Umsetzung zu bringen?
Also ich interpretiere deine Frage jetzt mal, wie bringt man das in die einzelnen Teams, dass du jetzt die einzelnen Category-Teams in unserer Siemens-Design-Abteilung
Genau, in einer
betrachten
Subdivision, genau.
und aber auch eben das Kommunikationsteam, das Product-Team, UX-Team und so weiter. Es
Genau.
gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo wir wieder ein klares Bild oder ein neues Bild haben von unserer Markenausrichtung, Zielgruppe. Und dass damit einhergeht auch eine Überarbeitung unserer Design Guideline. Wenn wir dieses Bild haben, dann fassen wir unsere Design Guideline auch nochmal an und schauen, wo wir dort nachschärfen müssen. Und diese Design Guideline ist im Prinzip die Basis neben der ganzen Markenausrichtung. Die Basis auch für die Designer, in die nächsten Designentwicklungen reinzugehen. Und da kommt aber natürlich auch die Aufgabe des Chefdesigners hier an dieser Stelle mit den Teams und übergreifend über die Teams, ob das die Category Teams oder das User Interface Team ist, hier die Fäden zusammenzuhalten. Und immer wieder zu schauen, dass das ein konsistentes Gesamtbild bleibt, so dass also wir nennen das jetzt hier zum Beispiel, dass Design Codes, also starke ikonische Wiedererkennungsmerkmale im Design über die verschiedenen Kategorien abgebildet werden und damit auch dem Kunden Orientierung geben und letztlich dazu führen, dass ein Kunde, der sich jetzt eine komplett neue Küche einrichtet, das gute Gefühl mitgeben können, wenn er sich die Produkte aus einem Hause dann anschafft, dass er in seiner Küche feststellt, da passt eins zum anderen, dass er beim User Interface feststellt, wenn er das eine Gerät bedienen kann, dann kommt er zum anderen, kommt vom Backofen zur Waschmaschine und stellt fest, Mensch, guck mal hier, die Waschmaschine, das sieht ganz ähnlich aus. Natürlich steht da nicht Heißluft, sondern da steht Kochwäsche oder Baumwolle. Aber die Art und Weise, wie ich das Gerät bediene, wie es mir gegenüber steht und wie ich damit umgehen kann, das ist sehr ähnlich und macht es dann auch dem Kunden wieder einfacher und transparenter, wie er die Geräte optimal bedienen kann und wie er zu optimalen Ergebnissen kommt.
sehr, vor allem jetzt auch auf diese auf Umsetzungsebene. Hast du ja gerade schon gesagt, ich meine, man geht von Waschmaschine in die Küche, Interface sieht gleich aus oder ähnlich, man kann es wiedererkennen. Ich stelle mir das herausfordernd vor, dass die verschiedenen Product-Teams, die jetzt, weiß ich nicht, es wird ja dann wahrscheinlich ein Team geben, das sich das am Thema Waschmaschine sitzt, es wird ein Team geben, das am Thema oder am Produkt Spülmaschine sitzt, die haben ihre Design-Teams, die sich um das User-Interface kümmern. Gibt es dann nochmal eine eigene Abteilung, die sicherstellt, dass die Interfaces über die verschiedenen Produkte einer Subbrand die Guidelines quasi eingehalten werden oder überhaupt die Guidelines definieren? Oder kommt das aus den Product-Teams dann selber?
Bei dem Thema User Interface im Hausgerätebereich haben wir es mit einem Thema zu tun, was sich in den letzten, wie ich sage mal, 5 Jahren dramatisch verändert hat. Tatsächlich war es vor Jahren, also auch wenn ich angefangen habe, im Hausgerätebereich zu arbeiten, so, dass die Category Teams, also wir haben, so wie du es schon richtig beschrieben hast, wir haben ein Team, was sich mit Cooking beschäftigt, also Backöfen, Dunstessen, Kochfelder, und Laundry Care, Dish Care und Refrigeration, also das sind die 4 Haupt-Category-Teams, die wir haben. Und die haben tatsächlich in der Vergangenheit das User Interface mitgestaltet, weil das User Interface vor 5 oder 10 Jahren noch ein Thema war, was mit relativ wenig Elektronik an der Oberfläche gearbeitet hat. Da war maximal ein Display, was irgendeine Gradzahl angezeigt hat oder eine Kochstufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder irgend sowas. Und im Übrigen hatten wir es mit Tasten und Drehknebeln zu tun, die gestaltet werden mussten und eventuell mit einer Bedruckung um diese Drehknebel. Und das hat sich halt vor ein paar Jahren dramatisch verändert mit der Einführung dieser komplexeren User Interfaces mit den TFT-Displays. Bei den heutigen Geräten ja oft oder meistens gar keine Drehknebel oder Tasten mehr da sind, sondern alles, so wie wir es von den Smartphones kennen, auf dem Display und innerhalb der Anzeigen dort bedient wird, was von der Komplexität im Entwurf ganz dramatisch höher ist als das, was wir früher gemacht haben und heute dann auch nicht mehr nur von den Category-Teams bearbeitet wird, sondern das User-Interface-Team, was wir bei Siemens Hausgeräte-Design haben, arbeitet kategorieübergreifend. Nur so können wir sicherstellen, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Selbstähnlichkeit von der Steuerung am Backofen oder an der Waschmaschine oder an dem Geschirrspüler, dass diese Selbstähnlichkeit auch sich wirklich einstellt und dieses optimale Nutzererlebnis dann auch erzeugt wird.
Okay, das ist quasi, okay, dann, dass die quasi dann auch sicherstellen können, okay, alles, was unter dieser Subbrand läuft, ist, das Interface passt, das ist einheitlich, das funktioniert.
Genau, genau. Es kann also einfachere User Interface geben, die von der Category gemacht werden. Aber da, wo es wirklich in diese TFT-Displays hineingeht, das wird von einer User Interface-Team bearbeitet.
Okay. Um beim Thema User Interface zu bleiben, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass das Thema ist wahnsinnig schnell und auch irgendwie total veränderlich. Also gefühlt jedes Jahr gibt's wieder irgendein Apple iOS Update und wieder sieht alles irgendwie, es wird eckig, dann wird es wieder rund, dann wird es irgendwie transparent, auf einmal sind die Kontraste höher, dann sind sie wieder niedriger. Um jetzt mal auf eine globale Brand bezogen, wie jetzt zum Beispiel bei dir Brand Siemens, Ist es dann nicht schwierig, diesen Spagat zu schaffen zwischen Branding, was ja eigentlich eher weniger veränderlich ist, weil es sich ja langfristig auch irgendwo bei einem Nutzer irgendwo festsetzen soll und wiedererkennbar sein soll, und auf der anderen Seite aber dieses ganze Thema Interfaces, was sich ja gefühlt im Jahresrhythmus zum einen technologisch von der Machbarkeit unfassbar schnell verändert und aber auch einfach von der, sag ich mal, von der Art und Weise, wie es einfach gestaltet ist, sich auch super schnell ändert. Gibt es da irgendwie Diskrepanten zu sagen, okay, eigentlich passt jetzt irgendwie die Kommunikationsstrategie nicht mehr zu dem, wie das Interface beispielsweise von den Geräten ist? Oder ist es, entsteht da gar keine so große Diskrepanz? Also ich denke zum Beispiel jetzt ans Redesign jetzt von des VW-Logos, was jetzt auch sehr viel moderner und cleaner zum Beispiel aussieht.
Und leidenschaftlich diskutiert wird.
Ja, genau. Ja, und leidenschaftlich hin und her diskutiert wird, genau. Ist es ein Thema oder ist es ist Branding und User Interface so weit auseinander, dass man sagt, okay, da entsteht für den Nutzer oder für den Kunden am Ende gar keine Diskrepanz im Kopf, wo er sagt, okay, eigentlich passt das Interface, ist viel zu modern für das, was eigentlich das Branding irgendwie hergibt.
Also die Interfaces, die wir heute machen mit den TFT-Displays, die müssen natürlich dem Branding entsprechen, was wir für die Marke festlegen. Wir haben aber tatsächlich hier ein Thema, und das unterscheidet den ganzen Hausgerätebereich, also von den schnell drehenden Produkten wie Smartphones, Tablets etc. Unsere Produkte verweilen viel länger im Haushalt. Also so ein Smartphone, das lebt vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre mit mir. Ein Hausgerät, Spülmaschine, Waschmaschine, Kochen. Diese Produkte sind 10 Jahre oder länger im Haushalt, verbleiben dort. Und wir kommen gerade erst in diese Generationen von Hausgeräten jetzt in den nächsten Jahren, dass auch dort Software-Updates gefahren werden, so dass so eine Software und so ein User-Interface in einer Zukunft dann auch eher leichter aktualisiert werden kann, als das heute der Fall ist. Und das führt dazu, dass wir heute im Design hier sehr, sehr vorsichtig agieren müssen. Wir dürfen uns nicht leiten lassen von irgendwelchen modischen Strömungen, die wir jetzt hier in der Smart Appliance Welt vorfinden. Die dürfen wir nicht in unsere Hausgeräte rein entwickeln, weil wir zu lange im Markt sind und dann irgendwann veraltet wirken würden. Weil die andere Welt uns davon liefe und die Leute würden sagen, Mensch, das hatte ich mir vor 5 Jahren in meinem Smartphone, aber irgendwie sieht das alt aus, was ich da in meinem Hausgerät habe. Deshalb müssen wir hier ganz anders agieren, viel zurückhaltender. Und gerade auch bei einer Marke Siemens Hausgerät, die ohnehin in ihrer ganzen Designsprache und auch in ihrer Farbenwelt einen sehr überlegten Umgang hat, unterscheiden wir uns da von diesen smarten Appliances. Aber das macht die Designarbeit durchaus anspruchsvoll.
Ja, das kann ich mir total vorstellen, weil ich meine, dieses ganze Design-Thema lebt ja irgendwo von Veränderung, und auf der anderen Seite, hast du ja gerade gesagt, muss man aufpassen, dass man sich nicht von jedem Trend mitreißen lässt, weil es funktioniert dann am Ende des Tages auch nicht.
Ja, denk nur mal an das Betriebssystem von den Windows Phones. Wann war denn das? 5, 6 Jahre? Da kamen die mit diesen bunten Kacheln raus. Wenn wir jetzt sowas in unsere Hausgeräte rein entwickeln, dann kommen wir in den Markt. Und da gibt es dieses Betriebssystem schon gar nicht mehr. Und die Leute fragen sich, was ist denn das? Also da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Themen. Man darf sich da nicht von allen Strömungen beeinflussen lassen.
Ah, ich verstehe. Okay, jetzt, okay, weil quasi, wenn man jetzt jeden Trend mitnimmt, der dann, der vielleicht mal 5 Jahre total in ist und dann auf einmal so gar nicht mehr passiert, dass man dann natürlich diejenige Marke ist, die, weil man eben die Produkte so lang oder weil die Produkte generell einfach länger in Gebrauch sind, dann der veraltete Marke ist. Okay, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Wobei ich auch bei Windows das Gefühl hatte, dass man da irgendwie auf Krampf versucht hatte, dieses Branding auf vielleicht auf eine Plattform zu oder diese Art von Interface auf eine Plattform zu bringen, in dem Fall Smartphone, wo es vielleicht nicht so super funktioniert, weil der Nutzer von anderen Smartphones anderes eher einfach gewöhnt war.
Genau, und deshalb hat man das auch sehr bald und sehr schnell wieder nicht mehr gesehen. Das hat ja nicht lange gelebt.
Ja. Das war wirklich nur eine sehr kurze Begleiterscheinung. Wo wir es gerade beim Thema Diskrepanzen haben, beziehungsweise Spagate im Design. Dieses ganze, also diese Subbrands sind ja global. Ne? Das Thema ist ja Global Design. Was so ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, so als letzten Punkt, ist, wie ist es eigentlich, ich meine, global umspannend, es gibt verschiedene kulturelle Unterschiede, es gibt auch in der Markenwahrnehmung verschiedene Welten, sei es jetzt Europa, sei es jetzt China, sei es jetzt die USA. Wie bekommt man das hin, zu sagen, auf der einen Seite will man irgendwie auf jede irgendwie vielleicht auf dieses Thema Individualität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man das ganze Thema ja in der Designsprache und in verschiedenen Interfaces auch vereinheitlichen. Ist es ein Problem oder ist es gibt es da gar nicht so große Unterschiede, sag ich mal, auf globaler Ebene?
Ich sehe das sehr unterschiedlich, je nachdem, von welcher Marke wir da reden. Ich habe vorhin gesagt, wir haben unsere Hauptmärkte in Europa und in China. Und wir haben festgestellt, dass die Zielgruppen in diesen beiden Regionen für Siemens-Hausgeräte sich nicht sehr groß unterscheiden. Und wir sind ja mit Siemens-Hausgeräte schon sehr lang im chinesischen Markt sehr erfolgreich und stellen dort eben fest, dass die Kunden, die dort Siemens Hausgeräte kaufen, das tun, gerade weil sie dieses europäisch-deutsche Design kaufen möchten, besitzen möchten und auch dadurch ihre, ihre Lebenseinstellung, ihre Werte projizieren. Und insofern sind die kulturellen Unterschiede. Ein Hausgerät, was von der chinesischen Marke gestaltet ist, unterscheidet sich schon deutlich im Design von unseren europäischen Geräten. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass eben auch unsere asiatischen Mitbewerber den Erfolg, den die Marke Siemens im asiatischen Markt hat, erkennen und versuchen, das Design ihrer Produkte in eine Richtung zu entwickeln, die unserer Designsprache zum Teil recht ähnlich ist. Und sie versuchen das auch hier im europäischen Markt, eben diese kulturellen Unterschiede im Design auszuleben, was wir im Umkehrschluss im chinesischen Markt eher nicht tun, sondern einen sehr globalen Design-Approach haben hier. Und Designsprache, die Design-Guidelines gelten in Europa genauso wie in China. Das ist immer auch eine Diskussion zwischen Design und Marketing und den Kollegen im Vertrieb und dann in den Regionen, die natürlich irgendwelche Produkte sehen von Mitbewerbern, die möglicherweise auch einigermaßen erfolgreich sind, die aber in ihrer ganzen Ausstrahlung zu unserer Marke nicht passen. Und Wir sind als Designer hier sehr, sehr stark so unterwegs, dass wir versuchen, die globale Designsprache zu erhalten. Und letztlich sehen wir ja auch, dass wir damit sehr erfolgreich sind im Markt.
Okay, also ist es gar nicht so, dass man dann sagt, okay, man muss irgendwie, es ist jetzt eine, wird bei derselben Zielgruppe was total anderes nachgefragt in einem anderen kulturellen Raum und man müsste irgendwie gucken, dass man irgendwie so zwei Themen irgendwie unter einen Hut bekommt, sondern es geht sich schon gut aus, zu sagen, okay, man wahrt seine Designsprache und kann aber trotzdem in einem anderen Markt, der jetzt nicht vielleicht Europa beispielsweise ist, trotzdem mit den dementsprechenden Werten, die man ja irgendwo auch vermitteln möchte als Marke, trotzdem erfolgreich sein. Vielleicht ein Punkt noch so zum Schluss, weil wir haben ja tatsächlich jetzt, glaube ich, kratzen schon so an der Dreiviertelstunde. Und zwar, weil es ja momentan ein Riesenthema ist, beziehungsweise jetzt auch schon seit ein paar Jährchen, dieses ganze Thema User Interface Design beziehungsweise User Experience. Würdest du sagen, dass das, sag ich mal, Schritt für Schritt und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft wichtiger ist als das Thema Branding und Marke oder das schon immer war oder dass das ganze Thema Branding, der Markenauftritt als Ganzes, als Marke, einen größeren Einfluss hat? Natürlich ist es aneinander gekoppelt, ganz klar. Das ganze Thema, wie man eine Marke erlebt, spiegelt sich auch auf die Marke, aber ich denke jetzt vor allem an so Themen wie Corporate Designs etc. Denkst du, dass die konkrete User Experience am Nutzer wichtiger sein wird als die komplette Wahrnehmung, wie man eine Marke wahrnimmt?
Das eine existiert ja gar nicht ohne das andere. Die Basis muss eine überlegte, klare Markenpositionierung sein. Und an dieser Markenpositionierung muss sich alles andere ausrichten. Und daran richtet sich eben dann auch die gesamte User Experience ab. Und auch für uns als Designer im User Interface Design ist das die Basis unserer Arbeit. Und von daher geht das eine nicht ohne das andere.
Ja,
okay. Das muss immer im Einklang stehen miteinander. Ja. Wir müssen immer wissen, was die Basis unserer Arbeit ist. Und das ist die Markenpositionierung. Das ist das Wissen über unsere Zielgruppe. Und das müssen die Leitlinien sein, an denen wir uns bewegen. Wo immer wir über die Marke sprechen, ob das auf der Messe im Prospekt, im Katalog ist oder eben im Produktdesign.
Okay, also ich hatte es vielleicht ein bisschen ungünstig formuliert, genau. Das ist das eigentlich, worauf die Frage abgezielt hatte. Es folgt immer, egal wie der Trend sein wird, ob es jetzt digitale, ob es jetzt aus Knöpfen Displays werden oder auch nicht, oder ob es irgendwann sowieso nur noch virtuell funktioniert, es muss immer gegründet sein auf dem Thema Zielgruppe am Ende des Tages.
Zielgruppe und Marken.
Das ist das Fundament.
Markenpositionierung. Wir müssen für uns als globale Brand, wir müssen ein klares Bild haben, wofür die Marke Siemens Hausgeräte steht, wie sie vom Konsumenten wahrgenommen werden soll und optimalerweise auch wahrgenommen wird. Und das ist die Basis, auf der wir dann aufsetzen. In Kommunikation, in User Experience, im Design, in allen Themen. Nur wenn wir da eine gemeinsame Basis haben, kommen wir dazu, dass die gesamte User Experience, die dann aus dem Produkt erleben, aus dem User Interface, aus dem Sichtbarwerden am POS oder auf einer Messe, beim Konsumenten immer wieder dasselbe gute Gefühl erzeugt.
Das ist ein großartiges Schlusswort, weil das genau an die vorletzte oder drittletzte Folge, ich weiß es nicht genau, anschließt, wo es um das Thema Designvision geht. Und das hängt ja sehr eng auch damit zusammen, wofür steht eine Marke und wie trägt man das ins Team. Dementsprechend, grandios passendes Schlusswort von deiner Seite. Wer da dann quasi anschließen will, kann sich gern die Folge mit Fabrice anhören. Ansonsten, Gerhard, es hat mich sehr gefreut, dass ich da mit dir mal über ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so greifbar das Thema, sondern einfach einfach mal so den Blick über den Tellerrand hinaus wagen konnte auf das Thema Global Design. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr gerne und es war mir ein Vergnügen. Und ich freue mich auf weitere Folgen.
Genau, also wenn da, wenn ihr dann noch mehr dazu hören wollt, gebt mir Bescheid, dann werden wir noch die ein oder andere Folge zusammen aufnehmen. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerhard, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.